Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Herzlich willkommen zum Tollcast. Heute mit elbischem Neujahr, der größten Schlacht um Mittelerde seit der Zerstörung des Rings, einem Blick hinter die Kulissen, dem Faktencheck zum Faktencheck, Fragen über Fragen und natürlich mit Jonas.
Hallo.
Marie.
Gora.
Tobias.
Guten Abend.
Sarah Lena.
Hey, hey.
Johnny.
Tag zusammen.
Und Annika.
Halli, hallo, Hallöchen. Und natürlich mit dem Gewinner des goldenen Fun Facts, Ralf Kaspers.
Yay. Hallo.
Warmt willkommen til Tollcast, i dag med Alviska Nyttår, största slaget om Midgård sen härskaringens förstörelse, en blick bakom kulisserna, faktakollen och faktakollen, fråga efter fråga och självklart med Jonas,
hello.
Marie,
Gore,
Tobias,
guten Abend.
Jonny.
Tag zusammen.
Annika.
Hallihallo, Hallöchen.
Mit May, Sarah-Lena. Und i dag mit Spezialgäst, Priestagerin und gyllene Rulik-Faktumet, Ralf Kaspers.
Hallo. Habe ich gerade eben Jonny falsch ausgesprochen?
Nein, ist alles okay.
Ich habe es schwedisch ausgesprochen.
Ah, okay. Ah, das war schwedisch. Meine ich als erkannt.
Ja.
Ich kann nicht viel schwedisch, aber ich kann zum Beispiel Jättehore sagen. Und
oh.
Mehr nicht.
Ich glaube, bei Thüsentag hört es bei mir auf.
Ja, und ich kann nur Smörrebröt und habe erfahren, dass es gar nicht schwedisch ist.
Nee, das ist dänisch.
Oh.
Da ja, merkt man direkt, wer alle Auslandsmäuse gesehen hat. Dann wüsstest du das.
Stimmt.
Oh,
oh ja. Schande über mein Haupt.
Und ich habe mir voll einen abgebrochen da, als wir in Kopenhagen waren bei der Familie. Und die haben eben die ganzen Schnittchen gemacht. Smørrebrød. Und ich dachte, ich hätte es immer richtig ausgesprochen. Aber die haben immer gesagt, nee, es heißt Smørrebrød. Oder ich krieg's gar nicht mehr so richtig. Es war auf jeden Fall schwierig. Dänisch ist echt schwierig zu sprechen.
Das sagen die anderen drumherum auch immer, dass man die sich untereinander ganz gut versteht, aber die Dänen versteht keiner, weil die so komisch
genau,
sprechen.
Ich habe mal gehört, Dänisch ist wie die anderen skandinavischen Sprachen mit einer heißen Kartoffel im Mund.
Ja, okay.
Tüften.
Genau,
oh ja,
da sind wir wieder bei Tolkien.
Ja, und die Finnen sind eh ganz raus, was die Sprache angeht.
Ja.
Aber da sind wir auch wieder bei Tolkien, weil Tolkien fand Finnisch so toll, dass er eigentlich einfach Elbisch drauf basiert hat. Ganz, ganz vereinfacht gesagt.
Und deswegen können das so wenige Leute sprechen.
Ja, sehr cool, wie ihr vielleicht
gehört habt.
Ja, sorry.
Haben wir heute einen Gast. einen besonderen, mit dem wir gleich auch ganz, ganz viel sprechen werden. Es gibt ein paar Sachen, die wir vorab schnellen, ein paar übliche Dinge, die wir uns nicht nehmen lassen, aber es wird heute hauptsächlich ein nettes Gespräch am WG-Tisch mit Besuch.
Das ist nur doch
so,
immer netter,
zur Info für die Leute, die sich wundern. Ja, aber es ist nicht immer Besuch da, Johnny.
Das stimmt,
heute müssen wir uns benehmen.
Ach Quatsch,
Menno. Wobei, ich habe ja mal gelesen, und das seitdem geht es mir sehr viel besser in meinem Leben. Ich habe gelesen, dass der absolute Freundschafts- und Liebesbeweis, den du jemandem bringen kannst, ist nicht aufzuräumen, wenn du Besuch bekommst, weil du denjenigen einfach teilhaben lässt an deinem Chaos und einfach zeigst, schau, ich mag dich so gerne und vertraue dir so viel, dass ich dich sogar mein Chaos sehen lasse und nicht extra aufräume. Das fand ich so toll.
Ja,
das
klingt so, als würde ich mir das auf jeden Fall merken müssen.
Ich überlege gerade, wenn ich das meiner Mutter gesagt hätte, ich vertraue dir einfach so sehr. Du darfst meinen Saustall auch so sehen.
Ich weiß nicht, ob Mütter von dieser Regelung vielleicht ausgeschlossen sind, so per
Garantiert.
Naturgesetz.
Garantiert.
Ja.
Gut, bevor wir loslegen, hier nochmal einen kleinen Dankeschön an die 17 Mitglieder, die uns schon bisher auf Steady unterstützen. Seit 2 Folgen sind wir auf Steady vertreten. Das heißt, wir möchten uns in dieser Folge ganz herzlich bedanken bei Thomas, Lukas und May, Hexe, Tammy, Monika und Garland, sowie einige, die explizit gesagt haben, sie möchten nicht namentlich genannt werden. Und wer uns unterstützen will, findet einfach alles unter Steady. Einfach in die Shownotes schauen, dann kann man uns im Prinzip unterstützen. Und die Ringvernichtungsgeschenke kamen jetzt zwar eine Woche zu spät für die Panorama-Fahrstühle, sind aber dank Sarah, Lena und Jonas in der Post und hoffentlich dann morgen zugestellt. Vielen lieben Dank. Bilder gibt's dann demnächst auf Social Media. Und ich mag es kaum zu sagen. Und es ist aber tatsächlich so, ich lösche jetzt das Passwort für unseren Online-Shop. Und das bedeutet, dass ab sofort, nach fast einem halben Jahr Vorbereitungszeit, unter online.shop ab sofort für alle ersichtlich ist. Bitte teilt es noch nicht auf Social Media, die es jetzt hier hören, live oder in der Aufzeichnung. Ihr könnt gerne schon mal rumstöbern, ihr könnt bestellen. Wir wollen aber erstmal die Arbeitsabläufe kriegen, auf die Reihe kriegen, wenn er jetzt gekauft und geshoppt wird, dass auch alles ja funktioniert. Und dann werden wir das auch irgendwann an die große Glocke hängen. Aber ihr habt jetzt sozusagen exklusiv die Möglichkeit, schon mal aus Deutschland Sachen zu bestellen. Unter auenland.shop. So, das vom organisatorischen.
Trommelwirbel.
Genau, Trommelwirbel. Und dann würde ich sagen, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, gut hydriert in die Sendung zu starten. Und Johnny, das geht erfahrungsgemäß am besten mit.
Hier ist der erste deutsche Tolkien-Podcast mit der Tolkien-Schau.
Guten Abend. Ereignisse, die am 6. April stattfanden. Zuerst in unserer Welt. 1963. Tolkien schreibt einen Brief. Prost.
Nein.
Prost.
Das ist so ein bisschen ein
Trinkspiel geworden. Verstehe.
Ja.
Ich glaube, es gab bisher noch keine. Geschrieben. Es gibt, glaube ich, keine einzige Aufnahme, seit wir das seit über einem Jahr machen, wo Tolkien an dem Tag nicht mindestens einen Brief geschrieben hat in seinem Lebzeit.
Ja.
Heute tatsächlich auch nur ein Brief. Das ist ein bisschen schade. Ich kann gar nicht weiter trinken. So Mist.
Dafür ist es ein besonders schöner.
Ja. Mhm. Sarah, Lena und ich haben heute das Ostermontagsfrühstück ein bisschen genutzt und sind ein bisschen in den Kaninchenbau eingetaucht. Und zwar ist es ein kurzer Brief, aber er ist ganz schön. Er schreibt an ein Ehepaar, dass er und Edith Urlaub getroffen haben.
Wobei Urlaub in Anführungszeichen in diesem Brief steht, weil das wohl nicht entspannt war.
Er war nicht so begeistert von der Auszeit. Er bezeichnet den Urlaub als schrecklich und kostspielig. Bedankt sich aber für die Gesellschaft und Freundlichkeit des Ehepaars, das sie da getroffen haben. Das hat's wohl die ganze Sache so ein bisschen gerettet. Und er fragt dann noch nach, ob die beiden gut nach Hause gekommen sind. Und legt eine Grußkarte dazu, entschuldigt sich aber gleich über den Druckfehler in der Grußkarte.
Ja, weiß man denn auch, wo der Urlaub war?
Nee, da habe ich leider nichts rausgefunden. Ich kenne auch den Namen der Eheleute nicht, weil Tolkien sie nur mit My Dear People anspricht.
Ah. Vielleicht konnte er sich selber nicht mehr so genau erinnern.
Das kann gut sein.
Aber der hat ja nicht wirklich viele Urlaubsziele gehabt, ne, oder?
Weit
war ja
weg
irgendwo
ist
in
er
England
nicht gekommen.
Immer, ne?
Ja, ein paar Mal kam er schon weiter weg, aber nicht so richtig, richtig weit.
So, 1992.
Aber das heißt, warte, ich wollte noch Lob zur Kenntnis
In einer Stunde
nehmen.
Sind wir, dann können wir weitermachen. Okay.
Nein, alles gut. Aber als einer von zwei Hosts von Tolkiens Briefe, der Podcast, möchte ich einfach Danke sagen für die Tunnelbohrmaschine, die ihr angeschmissen habt, ihr beiden. Und fürs Rabbit Hole Graben zu diesem Brief, weil ich finde das sehr schön. Das sind ja dann die Sachen, die wir dann nicht unbedingt in gedruckter Form vorliegen haben.
Ja. Sehr gerne. Und ich muss auch sagen, was uns dazu inspiriert hat, war die Quelle auf Adapedia. Da ist nämlich Grumpy Letter from Tolkien sold for, ich weiß nicht mehr wie viel Geld.
Grumpy Letter.
Und dann wollte ich wissen, wie grumpy er war.
Grumpy Holiday Letter war es, glaube ich.
Ja, oder so.
Dabei war er doch kein grumpy old man.
Na,
Nee, eigentlich nicht.
Anscheinend, wenn es kalt war und geregnet hat, schon.
Okay, ja, das kann natürlich sein. Konnte er nicht gemütlich unter Baum sitzen, Pfeife rauchen und ein Bier trinken. So, jetzt mache ich aber weiter. 1992. Der russisch-amerikanische Biochemiker, Autor und Schriftsteller Isaac Asimov stirbt. Tolkien gefiel seine Science-Fiction übrigens.
Oh.
Ja.
Ich glaube, Asimov
ist auch verständlich.
Jeden von uns hier ein Begriff sein, oder?
Mhm. Ja.
Ja.
Bestimmt.
Auf jeden Fall.
Ja, ja.
lieber Onkel Google.
Boah. Doch, Asimov hat coole Sachen geschrieben.
Vor allem basiert ja das Asimovische Gesetz bezüglich der Interaktion zwischen Menschen und Roboter.
Also das meiste, was ich über Roboter weiß, ist aus dem Film Der 2000 Jahre Mann oder wie der Film hieß mit Robin Williams. Der war so großartig und ich habe so geflennt am Ende. Das ist so ziemlich alles, was ich über Roboter weiß. Mhm. Und die ganzen creepy Sachen, die irgendwo im Internet kursieren, wo Roboter heutzutage ganz creepy Sachen machen, aber das ist für mich dann immer so, ja, das ist ein Science-Fiction-Film und dann kann ich das ganz gut verarbeiten.
Und natürlich die Sachen aus der Sendung mit der Maus, aus den Sachgeschichten, wenn irgendwas gebaut wird.
Ja. Ja.
Aber Anni, Jonas? Da kennst du ja doch Asimov. Weil ja, der 200-Jahre-Mann basiert auf der Erzählung der 200-Jährige von Isaac Asimov.
Nein, wie cool ist das denn? Ja, guck mal, ich bin voll der Nerd und weiß es gar nicht. Finde ich toll.
Siehst du mal.
Ich muss mal kurz an die Tür, einen Moment.
Mhm. Ist wie in der WG, wahrscheinlich ist die Pizza jetzt da.
So, was passiert denn in Ada in der Zeit?
In Ada, im Jahre 2510, im dritten Zeitalter, da findet der Aufbruch des Eoher unter Eol statt. 7000 voll bewaffnete Reiter und einige hundert berittene Bogenschützen machen sich auf den Weg zur Schlacht auf dem Feld von Celebrant.
Da bin ich wieder.
Mhm. Hallo.
Willkommen zurück.
Hallo. Zurück.
Nicht stören funktioniert nicht für die Türklingel.
Wir haben gerade schon gescherzt, das ist wie in der WG. Das war bestimmt der Pizzabote.
Pizza für Jonas Wagner. Und im Jahre 2941, auch im dritten Zeitalter, das Datum ist allerdings geschätzt, Gandalf besucht Beutelsend auf der Suche nach Bilbo. Er unterhält sich mit Holmann Grünhand, der ihm erzählt, dass Bilbo unterwegs sei und gesagt habe, der wisse nicht, wann er zurückkomme. Es hinge davon ab, ob er jemanden treffe. Gandalf erkennt so, dass Bilbo tatsächlich die richtige Person für die Fahrt zum Erebor ist.
Aha, ja. Nach dem Motto, der ist schon mal unterwegs, da kann er noch länger unterwegs sein, oder was?
So ungefähr. Ein bisschen länger. Ja, ja, ein bisschen weiter aus dem Auenland raus.
Wir haben das heute mit reingenommen, also zum einen, weil wir fanden, es ist eine schöne Geschichte. Und zum anderen passt es aber auch, weil Holmann und Bilbo unterhalten sich wohl am 5. April, weil der 6. April ist elbisches Neujahr. Mhm. Bilbo sagt, morgen ist elbisches Neujahr und dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann passt es, dass Gandalf am nächsten Tag kommt. Es könnte auch der 7. sein, es könnte auch der 8. sein, aber ja.
Genau. Und ich
da wir uns aber nicht Dienstag oder Mittwoch treffen, muss es also am 6. sein.
Ja, und da es jetzt gepasst hat und wir das in der Sendung haben wollten, war es jetzt der 6.
Ja, dann Happy New Year.
Ein sehr schönes Zitat aus Nachrichten aus Mittelerde gefunden. Das habe ich ein bisschen eingekürzt, weil es wirklich lang ist. Aber das würde ich gern vorlesen, wenn das recht ist.
Komm, mach das.
Also, Gandalf erzählt, irgendwie hatte Bilbo mich vor langer Zeit für sich eingenommen, als er ein Kind und ein junger Hobbit war. Seine Ungeduld, seine strahlenden Augen, die Vorliebe für Geschichten und seine Neugier auf die weite Welt außerhalb des Auenlandes. Sobald ich ins Auenland kam, hörte ich Neuigkeiten über ihn. Man sagte, er werde schon ein wenig kauzig und wanderte tagelang für sich allein umher. Man sah ihn, wie er sich mit Fremden unterhielt, sogar mit Zwergen. Plötzlich fügten sich diese drei Dinge in meinem Kopf zusammen. Der große Drache mit seiner Lüsternheit, die derben, schwer gestiefelten Zwerge mit ihrem alten brennenden Groll und der behändige, leichtfüßige Hobbit, sich verzehren nach dem Anblick der weiten Welt. Ich lachte über mich selbst, doch ich machte mich sogleich auf, um zu sehen, ob der vielversprechende Mann, ob er der vielversprechende Mann war, zu dem das Gerede ihn machte. Aber er war nicht zu Hause. In Hobbiton schüttelte man die Köpfe, als ich nach ihm fragte. Wieder mal weg, sagte ein Hobbit. Ich glaube, es war Holman Grünhand, der Gärtner. Wieder mal unterwegs. Er wird eines Tages noch unter die Räder kommen, wenn er nicht aufpasst. Nun, ich fragte ihn, wohin er gehe und wann er zurückkomme. Und Bilbo sagte, ich weiß es nicht. Und dann sah er mich eigenartig an. Es hängt ganz davon ab, ob ich jemanden treffe, Holman. Morgen ist das Neujahr der Elben. Ein Jammer und so ein freundlicher Kauz. Von den Hügelländern bis zum Fluss würdet ihr keinen besseren finden. Besser und besser, dachte ich. Ich denke, ich werde es wagen.
Oh.
Super.
Danke, Jonas.
Ja, und ich finde, da kommt so ein bisschen, dass Bilbo schon sehr lange irgendwie das Abenteuer sucht und wirklich
seine
nur die kleine
Schraube,
der ihn zur Tür rausschubst. Das kommt ja im Film nicht so ganz rüber, zum Beispiel.
Ja, es war auch echt schwierig bei Battle of the Nerds, das irgendwie in, weiß ich nicht mehr, waren das die 90 oder die 120 Sekunden mal eben schnell Bilbos Geschichte. Und dann denkst du so, oh Gott, wo fange ich an?
Das waren die 120 Sekunden.
Ja, das war die erste Runde.
Ja.
Ja.
Müssen wir es mal erzählen, warum wir uns überhaupt kennen oder wissen das alle, die zuhören?
Schaden tut's nicht.
Ich glaube, das wissen, genau, das wissen die, glaube ich, vielleicht nicht alle.
Also, es ist ja so, ich mache zusammen mit Eva Schulz und Nils Bokelberg einen Podcast, der heißt Battle of the Nerds. Und natürlich ist Mittelerde und Herr der Ringe und Hobbit, das ist natürlich so ein Fandom, das eben auch da stattfinden muss. Und Annika war als einer von zwei Nerds da, um zu sagen, mir und Eva ein bisschen unter die Arme zu greifen und uns alles beizubringen, ja, was ihr wisst, mehr oder weniger. Und in dem Podcast ist es so, dass wir eben verschiedene Fragen stellen und du hast einige Aufgaben bekommen, Sachen zu erzählen, zum Beispiel das Leben von Bilbo Beutlin. Und Eva und ich, wir müssen uns alles merken, so viel merken, wie es nur geht. Denn am Ende gibt es ja so ein kleines Quiz. Nils stellt dann Fragen, basierend auf den ganzen Infos, die wir von den Nerds bekommen haben. Und dann betteln wir uns, wer am meisten behalten hat. Und ich hatte wirklich Glück jetzt bei Herr der Ringe. Oder ich hatte natürlich auch eine gute Lehrerin.
Oh.
Ich habe sehr viele Fragen richtig beantwortet.
Das stimmt. Das hast du dir einfach auch richtig gut gemerkt alles. Ja. Das war wirklich toll.
Es hat total Spaß gemacht. Also klar, gewinnen macht immer Spaß, aber das Tolle bei der, bei dem Podcast ist ja, dass ich find's ja total aufregend, in einem Quiz Fragen zu beantworten. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen was mache, auch so Sachen wie die Mausshow beispielsweise, das ist ja ehrlich gesagt gar nicht mehr so, es ist gar nicht aufregend für mich, weil ich es halt schon so oft gemacht habe. Da passiert eben nichts Unerwartetes eigentlich. Oder wenn, dann ist es meistens halt irgendwie lustig. Aber wenn es darum geht, Fragen richtig zu beantworten und dann auch unter Zeitdruck, das ist schon echt, also das macht total Spaß, weil das einfach, ja, für mich super aufregend ist und das mag ich.
Mhm. Also ich fand's richtig, richtig heftig. Wir kommen ja gleich, wenn wir mit der Tolkien-Show vorbei sind, kommen wir ja eh nochmal ganz explizit auf Battle of the Nerds und auf unsere jeweiligen Erfahrungen gerne auch zurück. Aber ich bin vor allem hier im Tollcast berühmt-berüchtigt dafür, dass ich mich wahnsinnig gut kurz fassen kann. So, also 90 Sekunden, kein Problem, ja. Ich schweife nie aus oder ab. Niemals, passiert gar nicht. Und als diese Anfrage reinkam und ich mir das Format halt so halt ja auch angeschaut hatte, dachte ich so, oh, das geht schief. Und ja, das war sehr, sehr, sehr aufregend für mich.
Lass mich raten, Anni. Du warst der Grund, warum Battle of the Nerd überzogen hat. Das ist die Sendezeit, ne? Garantiert, ne?
Immerhin war Kier dann wahrscheinlich schuld daran, dass sich der Faktencheck so lange hingezogen hat.
Der war unglaublich lang. Da können wir gleich nochmal gerne drüber sprechen.
Gerne.
Ja, sehr gerne.
Dann mache ich mal weiter, weil es geht nämlich, hier kommt jetzt zum nächsten Hobbit, ne?
Hobbit?
Ja, im Jahre 2980 im dritten Zeitalter, das wäre 1380 in der Auenlandzeitrechnung, hat Samwise Gamgee Geburtstag.
Oh, happy birthday.
Happy Birthday.
Alles Gute.
Ja, und
schau mal, Happy New Year und Geburtstag. Ist ja toll.
Ja, guter Tag.
Und im Jahre 3019 im dritten Zeitalter auch wieder Sam dabei und Frodo. Die wurden nämlich aus den Feuern des Schicksalsberges gerettet und die ruhten sich dann am 6., unter anderem am 6. April in Italien aus.
Genau.
Verdient, jetzt, muss man schon mal sagen.
Übrigens jetzt auch wieder am selben Tag, 3019, drittes Zeitalter, 6. April. Treffen von Celeborn mit Thranduil in der Mitte des Düsterwalds zur Neuaufteilung und Umbenennung in Erin Lasgalen, der Wald der Grünblätter. Thranduil erhält den nördlichen Teil bis zum Gebirge, Celeborn den südlichen unterhalb des Engpasses, inklusive den Ruinen von Dol Guldur, und den nennt ihn Ostlorien. Der ausgedehnte Wald dazwischen wird den Beorningern und den Waldmenschen gegeben, inklusive der alten Waldstraße, circa bis Höhe de Karok, nördlich davon. Ja, gerade ist der Krieg vorbei und die teilen schon wieder alles auf, ne? Das ist unglaublich.
Ja, also fand ich krass, so knappe 2 Wochen nach der Ringvernichtung wird da schon gedealt, wer hier was kriegt.
Und das Schöne ist, keiner von uns muss sich das merken und wird später abgefragt. Wir können die Fakten einfach einfach nur aus Spaß und Erfreut. Ich finde das herrlich.
So. Auch wieder jetzt im Auenland, im Jahre 3020 im dritten Zeitalter, das wäre dann 1420er, sehr wichtig, in der Auenland-Zeitrechnung. Der Malon auf der Festwiese in Hobbingen blüht zum ersten Mal.
Oh,
und das Jahr 1420,
der Sams Geburtstag gepflanzt hat. Ja,
auch voll schön.
Und das Jahr 1420 war ja so wirklich ein wirklich gutes, ne? Wissen wir ja alle.
Mhm. Ja. Was war da? Es geht um ein Bier.
Das 1420er, also sagen wir so, die Ernte war im Jahr 1420 sehr gut und im Synonym bei den Hobbits ist das 1420er einfach eine Umschreibung für ein sehr gutes Bier. Und wir haben ja selber im Verein 1420er. Ein eigenes Bier.
Ich lebe und lerne.
Schön.
Ja, und wir sind ja alle Hobbits.
Das eh.
Ja, und ab dem 4. Zeitalter, also 1421 in Auenland-Zeitrechnung, wird im Westviertel am 6. Astron, also April, eine Feier auf der Festwiese veranstaltet. An diesem Tag soll ein Jahr zuvor der Malon auf der Festwiese zum ersten Mal geblüht haben. Das heißt, die haben das dann sich gemerkt und natürlich wird auch Samwise Geburtstag gefeiert. Und der Jahresbeginn nach dem Kalender von Imladris. Also die Hobbits, die wissen zu feiern.
Ja,
das ist mal sicher.
Machen wir jedes Jahr Party drüber.
Ach, wie schön. Ja, war es das mit der Tolkien-Show oder haben wir noch was?
Nee, war
richtig viel los.
Das war's, ja.
Ja, aber ganz irgendwie hat Tolkien nichts geschrieben. So ein Brief, ist ja langweilig. Echt. Prost.
Vielleicht nächstes Mal wieder mehr. Prost.
Vielleicht hat ansonsten er an dem Tag den blühenden Malon gemalt.
Mir hat neulich jemand geschrieben, habe jetzt mit dem Briefe-Podcast angefangen, darf ich jetzt jedes Mal was trinken, wenn Tolkien einen Brief schreibt, weil das passiert ja in jeder Folge. Weil jede Folge behandelt einen Brief. Ja, ich habe da nur zurückgeschrieben, ich bin froh, wenn du hydriert bleibst, das ist wichtig.
Wasser trinken ist immer gut.
Genau, oder Tee.
Ja, ich trinke Kölsches Wasser. Da. In Pink.
Prost. In Pink.
Ja, das ist Grapefruit.
Oh,
Grapefruit-Limo.
Okay.
Gibt's auch in Grün, dann ist es Waldmeister. In Blau, dann ist es nur Wasser.
In Gelb, dann ist es Hopfen.
Ja, das auch.
Hopfen-Limo.
Und ich habe gehört, auch in Schwarz jetzt, dann die macht jetzt auch eine Cola daraus.
Ah.
Das Morgul-Gebräu.
Ja.
Es wäre dann Altbier für Kölner.
Ja.
Ich hab davon gehört. Wollen wir mal zu Battle of the Nerds kommen? Weil wir haben Fragen ohne Ende. Und natürlich auch super faszinierend. Vor allem bin ich auf die Ausrede gespannt, warum der Herr der Ringe erst in der zweiten Staffel drankommt.
Das haben wir auch gefragt.
Ja. Wenn schon, Nerd, dann doch, also Star Wars okay, aber gibt's was Größeres neben Tolkien?
Also, es gibt gar keine Ausrede dafür. Es ist einfach nur so, dass die ersten vier Folgen waren sozusagen die, sowas wie die Pilotfolgen. Es war zwar die erste Staffel, aber es ist eben, wir haben halt angefangen und wir mussten mit ein paar Sachen anfangen, die einerseits bekannt waren natürlich. Also wir hatten ja die Simpsons da und auch Sachen, die vielleicht nicht so als dieses große Fandom vielleicht bekannt sind wie James Bond. Also ich meine, klar, ich kenne total viele James Bond Fans, die auch da richtig tief reingehen. Aber es ist, glaube ich, so bei vielen Menschen, ja, die wissen, es gibt die Filme, aber dass es jetzt so ein Fandom ist, ist vielleicht gar nicht so bewusst. Und deshalb haben wir da bei den ersten vier Folgen erstmal so ein, wir wollten noch nicht unser ganzes Pulver verschießen. Ich sag mal so.
Ja.
Und oft ist es ja so, wenn man so ein bisschen Schwung genommen hat, also bekommen hat und dann weitermacht, dann ist es ja auch schön, wenn dann noch Sachen kommen, auf die man sich freuen kann. Und da war Herr der Ringe auf jeden Fall genau das Ding, worauf man sich freuen kann. Das ist einfach riesig.
No.
Ja, die anderen waren zum Aufwärmen, ne?
Ja, ja, genau, so ungefähr.
Ich hatte das Gefühl, dass, also es hieß, glaube ich, am Anfang der Folge, dass es mehr um die Filme und um die Serie geht. Und dann haben Anni und Stefan das erfolgreich komplett ins Legendarium verschoben. Und ihr auch durch die Fragen.
Ich wollte gerade sagen, es war hauptsächlich durch die Fragen. Wir waren gar nicht schuld. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, bei dem zu bleiben, was gefragt wurde. Aber wenn dann so schlaue Nachfragen kommen, wie zum Beispiel von Ralf, und dann biegst du zu den Valar und der Entstehungsgeschichte von Mittelerde ab. Ich meine, hallo, was willst du da als Nerd machen?
Ja, da muss man einfach doch gar antworten. Nicht,
also, ja.
es war mir auch gar nicht klar, dass die Fragen dann so zu so Umleitungen führen würden. Insofern, das war meine Unbedarftheit.
Schön. Ich habe es geliebt. Ich habe am Anfang gedacht, so, oh nee, wirklich nur die Filme und auch noch die Amazon-Serie. Und dann wurde es komplett anders. Und ich dachte, okay, cool. Und ich muss aber auch sagen, ich fand es teilweise echt schwer zuzuhören, weil ich so dachte, nein, jetzt mach dir das Fass noch auf. Oh Gott, die Armen, wie sollen die sich das alles merken?
Das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Auch bei den Fragen, die ich gestellt habe. Es ist einfach so, also vielleicht nochmal für alle, die das noch nicht gehört haben oder die auch, Annika, du bist ja die Einzige, die dabei war, neben mir. Es ist wirklich, also es ist jetzt knapp, es ist etwas über eine Stunde geworden. Aber wir sind da, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da waren. Natürlich erstmal so kennenlernen und ankommen und so, das ist ja das eine. Und dann die Aufzeichnung des ersten Teils ist das andere. Und dann muss aber zwischen dem ersten Teil und dem Quiz-Teil gibt's halt so einen Faktencheck. Und der ist echt aufwendig gewesen, weil alles, was die Nerds erzählt haben, muss eben überprüft werden. Und wenn es dann so Nerd-Nerds sind, wie ihr jetzt da wart, dann ist es einfach, dann muss man einfach da sehr viel Zeit investieren. Ich glaube, der Faktencheck hat länger gedauert als die Aufzeichnung unserer Folge.
Und ist das bei anderen Folgen nicht so?
Ja, nee, nicht. Also es gibt so und solche. Aber dann gibt's sowas wie Herr der Ringe und das ist nochmal was ganz anderes.
Also Kieran,
ein bisschen rumnörden?
Also, ja.
Den Faktencheck zum Faktencheck machen. Es gab ja den Faktencheck von Anni zum Thema Ringe.
Ja.
Was mit den Ringen passiert ist. Und da ging's ja dann irgendwie tatsächlich. Eigentlich, der Faktencheck behauptet, es geht darum, dass Sauron gar nicht alle Ringe geschmiedet hat. Aber in dem Satz wurde auch erwähnt, dass man nicht weiß, was mit den anderen Ringen passiert ist. Und wir wissen aber, was mit den anderen Ringen passiert ist. Also, die neun tauchen zum Beispiel in den Filmen auf. Die werden von den Nazgul getragen.
Ja,
das sind die Menschenkönige, die korrumpiert worden
sind.
Und
gesagt.
Die sieben.
Ja.
Oder
ich hatte das ja dann
das
versucht so auf
Faktencheck.
Ich hatte das ja dann so versucht aufzulösen, aber das Ding beim Faktencheck war, was ich erst nicht begriffen hatte, dass es nicht darum ging, um den Verbleib der Ringe, sondern dass der Fehler war, dass ich behauptet habe sozusagen, dass alle anderen Ringe von Sauron geschmiedet wurden. Aber er hat ja nur den Herrscherring geschmiedet. Alle anderen hat ja Brimbi geschmiedet, also Celebrimbor. Und das war halt die Falschaussage, auf die sie hinaus wollten, weswegen der Punkt ja dann auch abgezogen wurde. Aber das war ja völlige Absicht, weil ich meine, 9 Punkte sind ja viel epischer als 10 Punkte, weil 9 ist ja die viel coolere Zahl bei Deutschland.
Klar, natürlich.
Genau, deshalb haben wir das ja auch so gemacht.
Genau. Unbedingt, also.
Genauso wie 9 Podcasts viel epischer sind als 8 Podcasts.
Ja, ja. Das war auch das, also da kommt jetzt auch noch eine lustige Geschichte, als das alles vorbei war und wir waren so alle komplett durch mit der Welt und alles war im Kasten und alles war vorbei und dann standen wir so mit den ganzen tollen Mitwirkenden bei Pool Artists in den Räumlichkeiten und das Faktencheck-Team war auch da und dann sage ich so, ja, mir ist echt noch ein Fehler durchgerutscht und die alle so, was? Und es hat mir so leid getan in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, also nichts Schlimmes. Ja, aber wir sind doch das Faktencheck-Team. Das ist alles schlimm, wenn wir das nicht finden. Wir haben doch so viel Zeit investiert. Sag ich, ja, aber das kann man nicht so und so auslegen. Ja, aber was denn, was denn, was denn? Sag ich, ja, ich habe gesagt, wir haben 8 Podcasts, aber es sind schon 9. Oh, und dann waren sie alle so.
Ja, ich glaube, da hast du noch mal kurz einen Schock irgendwie gegeben.
Ja, das war gar nicht meine Absicht. Das war mehr so rumgeplappert halt. Und man kann es ja so auslegen, weil als die Folge aufgezeichnet oder erschienen ist, ist ja schon mal ein Unterschied. Und dann sind es halt 8 Tolkien-Podcasts und 9 Podcasts insgesamt. Aber das betrifft ja jetzt nicht die Tolkien-Welt als Ganzes, also insofern
finde ich egal. Da finde ich es schlimmer, dass du die beiden Namen der blauen Zauberer nicht wusstest, die nämlich sehr wohl Namen haben.
Ja, aha, aber genau. Im Film, es ging ja immer um diese Filmdings. Bitte so. Sag uns, die Frage ist ja so formuliert, was die Istari in den Filmen, irgendwie so war die Frage formuliert, müsste ich jetzt selber nachhören.
Welche davon tauchen in den Filmen auf?
Ja. Ach so.
Genau. Und die beiden Blauen tauchen nicht auf.
Aber,
Palando Ralf, und, ja.
Ist es nicht so, dass egal, was ich behaupte, also selbst wenn du fragst, wie ist das Wetter und ich würde dir etwas von der Raumfahrt erzählen und dabei einen Fehler machen, dass das auch als Fehler zählt, so hatte ich das in den ersten 4 Folgen verstanden, dass egal, was ich sage, wenn ich mich vertue, egal, ob die Frage jetzt richtig ist oder also ob ich auf die Frage antworte oder eine Zusatzinformation gebe, Fehler ist Fehler oder täusche ich mich?
Also wenn du jetzt sagen würdest, dann haben die 10 Ringe verteilt unter allen Menschen, Zwergen und Elben, dann wäre das ein Fehler, weil es nur 9 Ringe waren. Und das wäre dann, ja, das wäre dann ein Punktabzug.
Und wenn ich dann sage, die blauen Zauberer haben keinen Namen, egal davon, ob ich sage, es geht nur um die Filme oder nicht, dann wäre das ein Fehler.
Naja, aber ich habe ja nicht gesagt, sie haben keine Namen, sondern die werden nicht erwähnt oder so habe ich was gesagt.
Und das stimmt ja. In den Filmen werden die einfach nicht erwähnt.
Siehst du? Ja. Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Wir werden demnächst in der Tollcast-WG auch Kirdan mal als Gast begrüßen dürfen. Wir haben uns jetzt nur gedacht, das wird jetzt echt zu viel. Wir sind ja an sich von Haus aus schon 6 WG-Mitbewohner. Und Kirdan, also Stefan, der hat sich, ich glaube, vielleicht darf ich so viel schon spoilern, der hat sich nach der Folge echt nochmal ein paar Rabbit Holes runtergewagt und durchgegraben. Weil ihn das nicht losgelassen hat mit dieser Maiad-Geschichte, wo er gesagt hatte, in seinem Kopf spinnt sich das so zusammen, die Adler und die Meadas und so. Und er hat da richtig tief gegraben und er hat Dinge gefunden. Punkt, Punkt, Punkt.
Oh, oh. Oh. Er hat zu tief gegraben, das ist nicht gut. Nee.
Also da bin ich sehr gespannt, was er uns da erzählen wird.
Dann nehme ich mir am nächsten Tag frei, weil diese Tollcast-Folge wird lang.
Ich hoffe ja auch auf einen Vortrag, den er dann mal ausarbeiten wird, weil so viel Material, wie er jetzt gesammelt hat, kann er das locker machen. Ja.
Was mich ja total überrascht ist, obwohl ja die Geschichte schon relativ alt ist, dass ihr immer noch neue Sachen rausfindet und dass es immer noch nicht alle Rabbit Holes runtergerutscht worden ist, sondern dass es immer wieder neue gibt. Das finde ich total faszinierend.
Mhm. Das stimmt, ja.
Ja, Tolkien war sehr, sehr fleißig und hat so viel Rohmaterial geliefert, das ist faszinierend, ja.
Was sich auch teilweise gegenseitig widerspricht, je nachdem, wann er es geschrieben hat. Es ist nicht so einfach, da die ultimative Wahrheit rauszufinden, tatsächlich. Also ich würde sagen, da kommen Perfektionismus, Unsortiertheit, Papiermangel und Alter zusammen und Umzug zwischendrin.
Umzüge, das ist ja das Problem. Er zieht ja mehrmals um und verliert dann immer wieder den Überblick, den er vielleicht von vornherein schon nie hatte. Also ich liebe ja diese Vorstellung von Tolkien. Ne, man denkt sich immer so, ja, dieser krasse Fantasy-Autor, der so alles irgendwie so parat hat und Sprachen erfindet und Völker und alles Mögliche dazu. Und der dann aber eigentlich in jedem dritten Brief ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt sich drüber beschwert, dass er seine Sachen nicht mehr wiederfindet.
Ja, das ist schon hart.
Und halt auch Christopher, sein Sohn, dann als literarischer Nachlassverwalter dann ja auch echt Jahrzehnte damit zubringt, diese Sachen zu sortieren, überhaupt zu sichten, in eine schlüssige Reihenfolge zu bringen. Also auch das ist ja, das Lebenswerk von Christopher ist ja auch einfach so krass.
Genau, der ist, wie alt ist er geworden? Über 90? Und hat sich sein Leben lang damit beschäftigt, weil der Hobbit ist entstanden als Geschichte, die Tolkien seinen Kindern erzählt hat. Und
das ist schon echt hart. Gibt's eigentlich, sind alle Unterlagen von Tolkien schon katalogisiert worden und gesichtet worden oder besteht die Chance, dass immer noch neue Sachen entdeckt werden?
Zweites.
Echt?
Also es ist zum Beispiel so, Tolkien hatte noch zu Lebzeiten die Manuskripte für den Hobbit und den Herrn der Ringe nach Milwaukee verkauft, an die Universität ins Archiv. Und die haben jetzt eine Software oder schreiben seit Jahren in einer Software, ne, das Anduin-Projekt, wo alle unterschiedlichen Versionen gescannt werden, also auf Mikrofilm. Man kann nur in der Uni sich diese ganzen Dokumente angucken, leider. Und auch da wird dann geguckt anhand von zwar noch nicht Carbondatierung, weil das ist ja viel zu kurzfristig, aber schon irgendwie, was für Papiermaterial war es, in welche Zeit fällt diese Geschichte um, auch die Entstehungsgeschichte. Manchmal hat er sich eine Idee gehabt, hat sie verworfen, hat eine andere geschrieben, hat die verworfen, ist zur ursprünglichen Idee wieder zurückgekommen. Das heißt, allein was sein Werk betrifft, gibt es noch so unglaublich viel Forschungsmaterial. Und dann kann man davon ausgehen, dass Simon Tolkien, Sohn von Christopher Tolkien hatte das Erbe angenommen oder war Statthalter Mittelerdes im Prinzip. Er hat ja mit seinem Vater ja sehr intensiv an Mittelerde und den Herrn der Ringe ja auch geschrieben unterm Silmarillion, dass da immer noch kartonweise Material liegt, das nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, wo es noch Gedichte gibt, wo es noch Fragmente gibt. Letztes Jahr kam ja noch ein Buch raus mit einer Geschichte mit, ich sag immer den falschen Namen, Anni. Bohemian.
Meinst du jetzt die
Bohemian?
Bohemian. Bohemian Rhapsody finde ich da viel schöner in dem Zusammenhang.
Aber das ist schon krass, auch wenn man sich überlegt, dass heutzutage die meisten Autorinnen und Autoren ja am Computer schreiben. Das heißt, wenn du was löscht, ist es halt wieder weg. Oh, es sei denn, du speicherst das ganz penibel ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die meisten machen. Also wie viel dann so verloren geht, gerade bei so Worldbuilding, wie er das gemacht hat, dass das alles noch da ist, finde ich schon echt faszinierend.
Ja, und Tolkien hat auf alles geschrieben, was nach Papier aussah.
Ja. Auf die Klausuren seiner Studenten.
Ja, auf leere Blätter.
Auch noch.
Das ist ja auch etwas, was Tolkien Glück seiner vortechnologisierten Zeit, kann man das vielleicht nennen, einherkommt, dass er eben kein System hatte, wo man diese ganzen Daten einträgt. Also Scheibenwelt Terry Pratchett, der hatte ja im Prinzip riesengroße Karteikarten, wo alles aufgeschrieben wurde. Der wurde dann ja von Neil Gaiman, war das glaube ich, dann ja auch bezuschusst und gesteuert und wurde aufgeschrieben. George R. Martin, da haben die Fans ja irgendwann angefangen, ein Wiki aufzusetzen, wo sie alle Stränge und Co. zusammenhalten, wo er ja auch bestätigt hat mit, da hat er sich auch schon mal bedient, um zu gucken, wer war jetzt nochmal genau mit wem, in welchem Verwandtschaftsverhältnis und wer heiratet jetzt wen, weil er den Überblick verloren hat. Und bei Tolkien gab's das halt einfach in der Form nicht. Er hat halt Christopher Tolkien. Und Christopher Tolkien, der dann, jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel, im Zweiten Weltkrieg dient. Sein Vater schreibt den Brief, um ihn ein bisschen von dieser schmerzhaften Erfahrung versuchen abzulenken. Und Christopher schreibt zurück, hört zu, der Mond kann so gar nicht scheinen, weil du hast da und da geschrieben, dass wir einen Dreiviertelmond haben. Das kann jetzt kein so und so Mond sein. Und ja, das, also Christopher Tolkien war halt einfach ein wandelndes Lexikon, was Mittelerde betraf.
Krass.
Ja.
Lasst uns mal den Spieß wieder umdrehen. Ich finde es total toll, dass du uns so schöne viele Fragen stellst, aber vielleicht wollen manche Leute noch ein bisschen mehr von dir erfahren, beziehungsweise deine Tolkien-Geschichten. Ich habe aus gut informierten Quellen gehört, dass du nach dem Battle of the Nerds die Peter Jackson-Filme nochmal angeschaut hast. Mich würde interessieren, ob du die mit anderen Augen gesehen hast, nachdem du jetzt ein paar Zusatzinformationen mitnehmen konntest.
Total. Also, was ich gemacht habe, war, es war auch so, ich habe jetzt kein Triple-Feature gemacht oder so, sondern ich habe es im Gegenteil, ich habe es aufgeteilt. Ich weiß gar nicht genau, warum ich angefangen habe. Ich glaube, ich hatte irgendwie gerade so ein bisschen das Bedürfnis zu prokrastinieren, das habe ich manchmal. Und dachte mir, weißt du was, ich gucke jetzt einfach nochmal Herr der Ringe an. Und habe dann aber nicht den ganzen Film, den ersten Teil, komplett gesehen, sondern nur, ich glaube, eine Dreiviertelstunde vielleicht. Also als wäre das so eine Serie. So habe ich es geguckt. Ich habe dann einfach Pause gemacht, wo jetzt gerade so ein Abschnitt aufhörte. Und habe das dann die nächsten Tage einfach so peu à peu einfach weitergeguckt. Und da sind schon echt viele Sachen, die ich beim ersten Mal gucken und vielleicht auch beim zweiten Mal gucken einfach entweder übersehen habe oder die mich verwirrt haben und deshalb habe ich es ignoriert. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich totale Probleme hatte, immer die Menschen auseinanderzuhalten. Boromir, Faramir und Aragorn und so. Das ging jetzt schon besser, ehrlich gesagt. Also vor allem, weil ich auch natürlich wusste, wo die herkommen, was die machen werden. Was ich total toll fand, als dann die ganze Truchsess-Episode kam, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass der tatsächlich gar nicht auf dem Thron sitzt, sondern auf so einem Stuhl daneben. Und das ist etwas, das ich habe die Filme ja schon ein paar Mal gesehen, aber das ist mir nie irgendwie, ich habe es nie gesehen, weil ich es nicht wusste oder weil ich es nicht gerafft habe. Und da war das erste Mal so, dass ich sehen konnte, okay, ja, das ist gar nicht der König. Ich dachte immer, es wäre sowas wie der König, aber nee, das ist tatsächlich der daneben sitzt, der im Grunde sowas wie der Verwalter ist oder der Statthalter. Und das fand ich total cool. Und was mir auch gar nicht mehr so im Kopf war, dass der Kampf zwischen Saruman und Gandalf, dass der schon im ersten Teil war. Ich hatte das irgendwie in den zweiten Teil gepackt oder so. Mhm. Also so diese zeitliche Abfolge der Ereignisse, das hilft natürlich total, sich das nochmal anzugucken und das so ein bisschen aufzufrischen.
Mhm. Das ist sowieso nie ein Fehler, die Herr der Ringe-Filme nochmal zu gucken.
Ja.
Weil da findest du immer noch was. Ich habe zum Beispiel Die Gefährten damals 2001, 2002 im Kino 17 Mal geguckt.
17 Mal, krass. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen möchte. Ich gönne mir noch mal 3 Stunden ohne Pause, das kriege ich hin. Ja, es war tatsächlich bei meiner Schwester so, die auch großer Herr der Ringe-Fan ist und die auch großer Zigaretten-Fan ist. Es gab 2 Möglichkeiten. Entweder wir finden ein Kino für die Extended Version, wo die Filme mit Pause gezeigt werden, sodass sie zwischendurch eine Kippe rauchen kann. Oder eben Nikotinpflaster. Das war so, ja, auch für sie, glaube ich, ein bisschen erschreckend, wie weit das dann schon war mit der Rauchsucht. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja.
Boah. Gibt es einen Film oder ein Buch oder irgendwas, was du 17 Mal gelesen oder so hast? Irgendwas, wo man dich als Nerd einladen könnte für die Quizshow?
17 Mal. Also ich glaube.
Ja, vielleicht nicht 17 Mal, aber irgendwas, was du, ne, wo du tief im Thema bist.
Ein paar Anhalter durchs All, glaube ich.
Cool.
Wie schön. Sehr
gut. Sehr schön.
Das habe ich total oft gelesen und auch immer wieder einfach total gern gelesen. Und ich mag auch Dirk Gentlys Holistic Detective Agency. Das fand ich auch super.
Ist auch super.
Ich fand auch die Serie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das fand ich ganz gut. Also ich glaube, ich habe kein Nerd-Wissen so, dass ich als Nerd bei Battle of the Nerds mitmachen könnte. Aber es geht so in die Richtung. Ich fand zum Beispiel total toll. Ich fand ja immer Dr. Snuggles. Ja. Fand ich super. Weil das auch so verdreht war. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mitbekommen oder habe ich gesehen, dass Douglas Adams da auch eine Folge für geschrieben hat und fand es so.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Nein, das ist cool.
Dachte ich, ja, klar, natürlich. Es ist so verdreht, kein Wunder.
Cool.
Ja, aber das passt.
Ansonsten bin ich, das ist total schlimm, aber ich glaube, ich bin so ein Excel-Tabellen-Nerd.
Oh, okay.
Ja. Ich finde das gar nicht schlimm, ich kann das verstehen.
Also das ist etwas, was ich auch Datenbanken programmieren, mache ich so, um mich zu entspannen. So wie andere Leute Kreuzworträtsel lösen oder Sudoku, mache ich einfach so Datenbanken oder Excel-Tabellen. Weil ich weiß auch nicht wieso, was ich da so toll finde, aber ich finde es einfach super, mit den ganzen Formeln irgendwie die Daten zu manipulieren. Und das Tolle ist, dass es natürlich auch gleichzeitig irgendwie so ein Mehrwert hat. Also zum Beispiel für Quarks Dimension Ralf ist es so, ich habe da eine Riesentabelle gemacht, vor der alle ein bisschen Respekt haben, damit zu arbeiten. Aber das ist halt unsere Planungstabelle.
Okay.
Ausgehend von den Daten, wo wir die Videos posten, wird halt alles zurückgerechnet. Jeder Meilenstein sozusagen bei der Produktion von so einem Video. Und hilft total, bei dieser Menge an Videos den Überblick zu behalten. Und ist aber, ich glaube, für die meisten bei uns eher so, ich lösche mal nix und ich füge mal nichts hinzu besser. Das lasse ich alles mal Ralf machen, weil nachher mache ich was kaputt. Das ändert sich, glaube ich, mit der Zeit auch, aber das ist wirklich das ist sowas mache ich total gern. Da bin ich.
Aber das ist nicht cool. Kann ich verstehen, dass da keiner deine Hand anlegen will.
Witzig. Mhm. Ich habe gerade im Chat gelesen, dass dich jemand bei Excel-Meisterschaften sieht und jetzt frage ich mich, gibt es das? Weiß das jemand?
Es gibt Excel-Meisterschaften, ja.
Nee.
Wow.
Das ist total krass. Die haben dann Aufgaben und dann wird die Zeit gestoppt, wer die Aufgabe am schnellsten lösen kann.
Cool.
Das heißt, krass. Du musst einerseits natürlich die Tastaturkommandos auswendig kennen und gleichzeitig auch total fit in den ganzen Formeln sein.
Wow.
Spannend.
Ich cool. Ab und zu sehe ich bei
neue
solchen
Rabbit Holes.
Ja. ich sehe bei solchen Anekdoten sehe ich manchmal so unser Fandom oder uns auch so von außen. Mit so Nicht-Nerd-Augen. Das habe ich super selten, weil für mich ist das ja alles völlig normal, was wir hier machen. Und dann denke ich mir manchmal, boah, sowas gibt's, wie krass sind die Leute da? Und ich glaube, so werden wir halt auch oft wahrgenommen. Also auch mit dieser Battle of the Nerds-Folge, wir haben ja nur, wirklich absolut nur an der Oberfläche gekratzt. Ja. Also dieses ganz, ganz, ganz tiefe Wissen, das kannst du ja gar nicht in eine Stunde Quizshow irgendwie packen.
Also ich kann was spoilern.
Ja.
Hatte tierische Panik und hat gesagt, okay, lass mich nochmal irgendwie die Waller auswendig lernen, lass mich nochmal das erste Zeitalter auswendig lernen, lass mich nochmal das zweite Zeitalter auswendig
lernen. Wie alt könnte Gandalf in etwa sein? Und das war so lustig, vielleicht auch noch kurz eine hinter die Kulissen oder aus der Vorbereitungszeit-Anekdote. Einer aus dem Team, der uns total toll vorbereitet und abgeholt hat im Vornherein, also bevor wir nach Berlin gefahren sind, Christian, der hat uns so ein bisschen im Gespräch, also wir haben halt dann telefoniert, so was kann ich da erwarten? Und dann hat er mir so das Ganze nochmal erklärt, so wie das aufgebaut ist und meinte dann, ja, und wenn es dann Punktegleichstand gibt, dann gibt's so eine Schätzfrage. Sag ich, ja, okay. Ja, Schätzfrage, also das muss dann nicht ganz genau, ne, auf das Datum oder auf das Alter oder was auch immer dann genau sein, weil Schätzfrage heißt da so ungefähr so nah wie möglich dran und derjenige bekommt den Punkt. Und das sind dann halt Sachen, die kann man dann halt vielleicht auch nur schätzen, ne? Oder weiß ich nicht mehr, wie er es genau formuliert hatte, aber so total nett. Und dann sagt er als Beispiel, ja, sowas wie lang war das dritte Zeitalter? Und in meinem Kopf halt sofort, 3021 Jahre, aber ich sag jetzt mal lieber nichts. Da kam ich mir dann schon so ultra nerdig vor.
Ja, ja, da hätte ich mir auch Gedanken gemacht an deiner Stelle.
Ja, ja, ja. Ich habe dann nur gesagt, so also ganz cool und lässig, ne?
Aber was mich jetzt auch nochmal sehr interessieren würde, und das soll jetzt überhaupt nicht nach einem Ranking klingen, aber ihr habt ja jetzt 5 Fandoms gehabt. Merkt ihr in der Art und Weise und der Tiefe der Fandom einen Unterschied oder ist eigentlich jedes Fandom oder jeder Nerd für sein Fandom nicht irgendwie auf der gleichen Ebene, nur halt eben auf seinem speziellen Bereich? Oder sagst du, da gibt's zwar Fandoms und die sind auch Experten, aber da geht vielleicht die Grundmaterie, wird gesagt, vielleicht James Bond, wo es in Anführungszeichen ja nur Bücher und Co. gibt und die Filme, nicht anders als bei Herr der Ringe. Also gibt's da einen Unterschied oder sind alle Nerds irgendwie doch gleich?
Also in der Leidenschaft und also dem jeweiligen Fandom gegenüber sind die doch schon ziemlich gleich. Es ist einfach, du merkst, dass die Leute da voll drin aufgehen und dass die da was gefunden haben, was irgendwas in ihrem Inneren so komplett anspricht, wo die so aufgehen. Und das merkt man, das ist bei allen gleich. Das ist egal, ob das die Simpsons sind oder James Bond oder Game of Thrones oder eben Herr der Ringe oder Star Wars hatten wir ja auch. Hm. Und dann ist es natürlich so, es gibt so Fandoms oder auch die ganze Lore dahinter, die ist natürlich bei sowas wie den Simpsons ein bisschen eindimensionaler als bei Herr der Ringe beispielsweise. Mhm. Was einfach daran liegt, dass die Autorschaft eine ganz andere ist. Also was bei Herr der Ringe im Grunde diesen einen Menschen, Tolkien, der sich das alles sein ganzes Leben lang über ausgedacht hat, der sich damit beschäftigt hat, der wahrscheinlich alles, was er täglich erlebt hat, irgendwie damit so einfließen lassen hat. Und natürlich sind die AutorInnen bei sowas wie den Simpsons, klar, alles, was die erleben, fließt irgendwie auch in deren Episoden rein. Aber da gibt's halt nicht so diese Entwicklung, weil es eine Sitcom ist und am Ende sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Und das ist halt zum Beispiel anders als zum Beispiel bei Herr der Ringe. Und das ist so ein Unterschied. Das sind so Feinheiten eigentlich.
Faszinierend, ja.
Dann weiß ich gar, ich weiß gar nicht, gibt's bei Herr der Ringe auch so Fanfiction?
Oh ja.
Oh ja.
Ja.
Okay, gut. Ist aber, also, da merkt man halt auch, dass es weit ausgeschlachtener wird als bei anderen Geschichten. Also ich weiß, dass J.K. Rowling vieles noch einigermaßen duldet und nicht gegen alles sofort vorgeht, wohingegen ja Tolkien die Rechte schon zu Lebzeiten abgetreten hat. Das heißt, Buchware von Hobbit, Herr der Ringe, Anhänge liegen bei HarperCollins. Und dann hast du natürlich noch mit Middle-Earth Enterprises eine riesengroße Lizenzverwertungsgesellschaft, die wirklich überall hinterher ist. Und es gibt mittlerweile ein, zwei Fanfiction-Plattformen, wo es ohne Probleme möglich ist, seine Fanfiction zu publizieren. Wenn es aber auch nur den Hauch einer Andeutung hat, dass es in irgendeiner Art und Weise, und wenn es nur ein Cent der Vergütung ist, wirst du in Grund und Boden geklagt.
Mhm. Und gibt's da so wie bei Star Wars oder auch bei Star Trek ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so Nebenstränge, die jetzt nicht so zum Kanon gehören. Also, wo du jetzt nicht sagst, okay, das ist jetzt alles Filmlore, das ist natürlich bei Star Wars extrem so, da gibt's ja dann inzwischen wegen Disney ja so viele andere Sachen, auch viele Stränge und viele Geschichten erzählt werden, aber das war ja auch nicht immer so. Aber es gab halt immer schon auch die Bücher, die noch ganz andere Sachen erzählt haben, als das, was in den Filmen vorkam.
Also bei Tolkien ist, glaube ich, man hat natürlich die Bücher, die veröffentlicht sind, die Fiktionen, die veröffentlicht sind. Und dann gibt es zu diesen Büchern aber nochmal Hintergrundbücher, also Geschichten zur Entstehung dieser Bücher. Und
also klassische Sekundärliteratur.
Genau, aber genau, von Christopher Tolkien rausgegeben, wo aber dann auch wirklich Texte von Tolkien drin sind, wie er die Geschichte mal angefangen hat. Mit ganz anderen Namen zum Beispiel oder mit ganz anderen Handlungssträngen. Teilweise unvollendet, teilweise relativ lange, teilweise Notizen, teilweise ausgearbeitet. Also man hat vom Autor selber sehr viel Material. Ja, und dann gibt's natürlich Adaptionen jede Menge mittlerweile. Ja.
Und dann natürlich halt diese riesenkrasse, finde ich, Anzahl an Sekundärliteratur, guter wie schlechter. Also das bleibt ja nicht aus bei so einem Thema.
Aber akademische Schriften nicht
genau,
zu vergessen.
Genau, und das ist halt, also das finde ich, das treffe ich selten bei anderen Fandoms in der Masse, wie viele Menschen sich wie intensiv damit befassen. Und das finde ich ist bei Tolkien, also wir erleben das ja so aus dem Inneren heraus, aus der Tolkien-Gesellschaft, die ja wiederum die deutsche Tolkien-Gesellschaft ist, sehr vernetzt ist mit anderen Tolkien-Gesellschaften weltweit, die dann Veranstaltungen, Tolkien-Seminare, also unterschiedlichster Art organisiert, mal akademischer, mal, ich sag mal, populärwissenschaftlicher oder unterhaltsamer. Nicht, dass jetzt das Seminar nicht unterhaltsam wäre, das ist sehr, aber das sieht wahrscheinlich jeder auch ein bisschen anders. Und dann hast du halt einfach weltweit diesen Riesenanteil an Tolkien-Forschung. Ich meine, ich habe beide, meine meine akademischen Abschlussarbeiten in meinem Geschichtsstudium über Tolkien abgeschlossen. Das ist halt, also das und das in Geschichte, nicht in Literaturwissenschaft, ne? Das kommt halt nicht so oft vor. Und allein da wirst du ja dann schon lustig angeguckt, sag ich mal. Mhm. Und das treffe ich in anderen Fandoms seltener. Nicht, dass das gar nicht vorkommt, aber dieser Umfang, ich meine, ne, du siehst ja die Bibliothek bei uns im Hintergrund, das ist halt schon echt krass. Natürlich sind da jetzt auch zigtausend Hobbit-Ausgaben in verschiedenen Sprachen und so dabei, aber halt eben auch sehr, sehr viel Fachliteratur.
Das glaube ich auch total. Also das ist auch mein Eindruck, dass sowas wie Star Wars, klar gibt es da viel drumherum, aber da ist die Grundlage ja so ein Film-Franchise eigentlich. Und das ist wiederum was ganz anderes, als wenn du einen Schriftsteller hast, der da ganz anders rangegangen ist, der vielleicht selbst auch Dozent war und sich mit Sprachen auskannte. Mhm. Dass dieses Universitäre, also genau dieses Forschende mit Sekundärliteratur, ich glaube, da gibt's nicht so viele Fandoms, wo das so ist wie bei Herr der Ringe. Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das ist, klar, gibt's bestimmt zu den Simpsons auch die ein oder andere Arbeit. Und da gibt's auch viele, viele andere Sachen. Aber das sind so Einzelfälle. Es gibt zum Beispiel die Mathematik bei den Simpsons. Das ist ein lustiges Buch. Aber da gibt's auch nur eins. Das ich kenne zumindest.
Das war halt daran, wie bei Tolkien oder auch bei Douglas Adams, dass das halt, oha.
Schon eine Stunde rum, Mensch. Da ist unser Horn.
Dass das halt Wissenschaftler waren oder dass es dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer, als wenn sich jemand mit Filmen beschäftigt. Natürlich auch intensiv, das will ich niemandem absprechen und auch ernsthaft, aber du hast halt tatsächlich, vor allem bei Tolkien, hast du einfach viel mehr Material, was du bearbeiten kannst. Viel mehr.
Ja.
Ja.
Und es ist auch sehr interdisziplinär, ne? Man hat eben natürlich die Kernwissenschaften, Literaturwissenschaft und Linguistik, mit denen er sich selber beschäftigt hat und mit denen man sich eben auch mit Texten beschäftigt. Und dann sind aber auch Religionswissenschaftler, die sich mit der Mythologie von, also der Schöpfung von Mittelerde zum Beispiel beschäftigen. Und Tolkien war Katholik. Wie hat er sein Weltbild in diese Welt hineingebastelt zum Beispiel? Das ist halt ja super spannend. Aus tausend Blickwinkeln kann man den untersuchen. Ja.
Ja. Mhm.
Und jede Disziplin findet was für ihre Disziplin bei Tolkien. Das finde ich immer wieder so spannend. Ne? Es gibt auch wir haben im Regal ein Buch über Botanik bei Tolkien stehen. Und das ist halt total fundiert und toll und nachvollziehbar und man, also halt auch wirklich verständlich aufbereitet. Ne? Ich finde das großartig.
Und trotzdem ist es Popkultur. Und das finde ich so interessant. Mhm. Da frage ich mich, war Tolkien das schon bewusst, dass er was, so ein popkulturelles Werk geschaffen hat? Oder wie würde er heutzutage reagieren, wenn er das alles sieht, was um Herr der Ringe herum passiert?
Das überlegen wir uns auch sehr oft, wenn wir auf irgendeiner Veranstaltung wieder sind, die so mittlerweile doch etwas größer geworden ist. Und denken, was würde der Typ denn denken, wenn er uns hier sehen würde? Wahrscheinlich wird er sich an die Seite setzen, weil Tubel ist ihm nicht so, wird sich wahrscheinlich mit was zu essen, zu trinken und seiner Pfeife da hinsetzen und wohlwollend mit dem Kopf schütteln.
Also ich will dem Ganzen widersprechen, weil Tolkien immer gesagt hat, oder er war nie für Fame bei seiner eigenen Person. Er hat sich aber immer gefreut, wenn man sich wissenschaftlich mit seinen Arbeiten auch mit dem Herrn der Ringe und Co. auseinandergesetzt hat. Also das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich also wie das Tolkien-Seminar veranstaltet von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, das interdisziplinare Event immer im Herbst, das hätte Tolkien hochgradig gefallen, dass sich jemand wissenschaftlich mit seinen Texten, mit seinen Ansichten auseinandersetzt. Bei der Amazon-Serie bin ich mir etwas unschlüssig.
Ich habe es noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen.
Ich bin so froh, dass das nicht Thema bei Battle of the Nerds war. Davor hatte ich richtig Angst, dass ich irgendwie 90 Sekunden die Entstehung von Mithril erklären soll, basierend auf der Serie. Das ist einfach völliger Humbug, völliger Quatsch. Dann da sitze und erstmal 90 Sekunden lang erkläre, warum das Quatsch ist und warum ich das gerade nicht zum Besten geben kann und wir keine Punkte bekommen.
Also zur Ehrenrettung muss man vielleicht sagen, also Amazon hat nicht alle Rechte gekauft. Das heißt, die durften tatsächlich nicht erzählen, was Tolkien erzählt hat. Dann haben sie sich selber Sachen ausgedacht.
Ist ja auch irgendwie verrückt.
Ja, total irre. Total. Also ja, Fanfiction in Mittelerde ist super, wenn man denn darf, wenn man es richtig schön macht oder vielleicht sich auch eine Geschichte nimmt, wo eben einfach noch nichts da ist oder Charaktere, die eben keine eigene Geschichte haben und man die Geschichte neu erfindet, die völlig hanebüchen ist und dann auch nicht mal, das ist meine Meinung, nicht mal eine gute Geschichte erfindet. Also man kann ja auch, die Namen nehmen und eine neue Geschichte erzählen, die irgendwie cool ist, aber das ist schwierig.
Was würdet ihr sagen? Marie, kannst du mal deine zu den Nachbarn gehen? Deine Nachbarn sollen Netflix ausmachen, du spratzelst wieder.
Ralf, du hattest eine Frage.
Ja, was würdet ihr sagen, wenn ihr so die ganzen Charaktere, also ich bin jetzt bei den Filmen, das sind ja die ich hauptsächlich kenne. Wer, oder vielleicht hat Tolkien das auch selbst gesagt, gibt es einen Charakter in den Büchern, wo er von sich gesagt hat, das bin am ehesten ich?
Boah.
Da streiten sich die Leute drüber, glaube ich.
Also ich wüsste nicht. Sarah Lena, mach du gerne.
Genau, was mir spontan in den Kopf kommt, ist, dass er eben gesagt hat, dass er, kann jemand das Zitat komplett, dass er in all but size ein Hobbit ist?
I'm a Hobbit in all but size, genau.
Ach echt, das ist ja lustig.
Da gibt's einen ganz tollen Brief. Moment, ihr könnt ja schon mal erzählen, mag jemand die Geschichte, Jonas vielleicht, da kommt gerade ein bisschen zu kurz, von C.S. Lewis, wie sie sich gegenseitig in ihren Werken eingebaut haben auf unterschiedlichste.
Also das finde ich mal wieder so lustig.
Der Autor von Narnia.
Oh Gott, da bin ich der Falsche, um das zu erzählen.
Ach Jonas, okay, dann erzähl irgendwas anderes, ich gehe schnell ans Regal.
Die beiden kannten sich, C.S. Lewis und Tolkien,
die waren enge Freunde.
Die waren gut befreundet.
Weil C.S. Lewis ist ja auch eher religiös geprägt, ne?
Aber dank Tolkien. Tolkien hat ihn zurück zum Glauben gebracht und war dann sehr zum Erschrecken Tolkiens nicht die gleiche Glaubensrichtung. Also Tolkien war ja Katholik und C.S. Lewis war protestantisch, glaube ich, Anni, oder?
Er war Anglikaner, dann war er ausgetreten. Es ist ganz wichtig, er war nicht religiös. Wie sagt man? Mir fällt es gerade
in einer Konfession.
Genau, also er war nix und hat auch nicht an Gott geglaubt oder hatte keinen Glauben mehr. Und dann hat Tolkien ihn überzeugt und statt dass er dann Katholik geworden ist, ist er dann ein zum Falschen.
Zu den Ketzern. Genau. Ich kann das sagen, weil ich war nämlich auf einer katholischen Jungsschule und ich bin auch evangelisch und die Patres auf der Schule. Die haben uns immer gern mit guten Morgen, Ketzer, begrüßt. Also natürlich aus Spaß, aber ja, trotzdem was an, dass man sich gern erinnert.
Das kenne ich auch.
C.S. Lewis und Tolkien haben ganz häufig abends auch noch das ein oder andere Bierchen gezischt in einer der 17 Pubs in Oxford, sich gegenseitig besucht, sich gegenseitig ihre Geschichten vorgelesen. Also es war eine ganz, ganz, ganz enge Männerfreundschaft.
Ist schon toll, ne? Wie viel Leute, auch wie viel einflussreiche, also kulturell einflussreiche Leute in Oxford waren und da ihre Sachen geschrieben haben. Das ist, finde ich, immer wieder faszinierend. In so einem kleinen Städtchen. Wart ihr mal da? Bestimmt,
regelmäßig.
Oder?
Ja. Vor allem, was viele nicht wissen, was echt ein absoluter Geheimtipp ist, den wir gar nicht so geheim finden. Wenn man in den Trimesterferien nach Oxford geht, kann man in den Colleges nächtigen für einen echt günstigen, also verhältnismäßig günstigen Pfund. Bed and Breakfast kostet im Regelfall mehr. Man speist im Regelfall dann auch in der großen Halle, in denen die Studierenden zu ihren Mahlzeiten einnehmen morgens. Man kann auch nachts oder die ganze Zeit kostenlos in diesem College umherwandern. Wir sind regelmäßig im Christchurch College untergebracht, was unter anderem auch Hauptkulisse war oder Hauptinspiration für die große Halle bei Harry Potter. Und auch die Filme sind großteilig dort im Innenhof gedreht worden. Und ja, das ist also absolute Empfehlung. Herrlich, sich da einfach mal so in Oxford treiben zu lassen. Und wenn man die paar Autos, die es in der Innenstadt gibt, wegdenkt, Denn es fällt es gar nicht schwer, auch in so manchen Seitenstraßen sich irgendwie 400 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt zu fühlen.
Mhm. Es ist wirklich faszinierend, finde ich auch. Also von Isaac Newton bis hin zu, ja, also es gibt so viele Leute, die da waren, die da gelebt haben und
die Elite wird da ausgebildet.
Ja.
Also es hat ein bisschen gedauert, weil ich das deutsche Zitat zitieren wollte und erst in meiner englischen Ausgabe das markierte Zitat, das habe ich natürlich schnell gefunden. Also Brief Nummer 213
Prost.
Ist das in der Briefeausgabe vom Oktober 1958 an Deborah Webster. Und hier klärt sich auch gleich die Anfangsfrage mit den Reisen. Ihr erinnert euch, ich weiß nicht, ob das in der Pre-Show war oder schon in der regulären Folge. Also, ich zitiere aus Tolkiens Briefen. Tue ich ja gar nicht so oft, ne? Zitat. Ich bin tatsächlich selber ein Hobbit in allem bis auf die Größe. Ich liebe Gärten, Bäume und Ackerland ohne Maschinen. Ich rauche Pfeife, esse gern gute, einfache Sachen, nichts aus dem Kühlschrank. Und verabscheue die französische Küche. Ich getraue mich in dieser grauen Zeit dekorative Westen zu tragen. Ich mag Pilze vom Felde, habe einen sehr einfachen Humor, den sogar meine wohlwollenden Kritiker störend finden. Ich gehe spät zu Bett und stehe spät auf, wenn möglich. Ich reise nicht viel. Ich liebe Wales, was die Bergwerke und die noch schlimmeren Badeorte davon übrig gelassen haben, und besonders die walisische Sprache. Aber tatsächlich bin ich schon lange nicht mehr in Wales gewesen, außer auf der Durchreise nach Irland. Nach Irland fahre ich oft, nach Ayr, Südirland, weil ich das Land und seine Bewohner, die meisten, mag. Aber die irische Sprache finde ich völlig reizlos. Ich hoffe, das genügt für den Anfang. Zitat Ende.
Okay.
Ist das nicht herrlich?
Interessant, ja, okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er das Gälisch so langweilig findet, weil allein von den Schriftzeichen her ist es ja schon gut fürs unbedarfte Auge wie meins, ja schon was ganz Besonderes.
Wir müssen aber noch jemanden ergänzen. Also er hat selber auch mal geschrieben, dass er sich selbst Faramir am nächsten fühlt. Ein Nebencharakter, das ist der Bruder von Boromir, der eben auch wie Tolkien selbst im Krieg gedient hat und dann irgendwie auch Dunkelheit gesehen hat. Mhm. Das ist, da hat er sich auch mit verglichen, aber ansonsten war er schon auch sehr hobbitisch drauf.
Ja. Und Faramirs Ansichten über Krieg halt sehr geteilt hat, der gesagt hat, ich mag nicht das Schwert, sondern das, was es verteidigt. Also das ist das, was mir wichtig ist. Und über Faramir hatten wir es ja auch bei Battle of the Nerds, Ralf, als es um die Truchsessen ging, für die du dich so interessiert hattest. Ja. Das ist nämlich dann der Truchsess, der später mit Aragorn, also dem späteren König von Gondor, dann so gut klarkommt und die so Best Buddies werden im Prinzip. Das fand ich sehr schön, dass wir da irgendwie hingekommen sind in der Folge.
Ja, da fällt mir noch eine Frage ein. Ich weiß nicht, ob wir die geklärt hatten bei der Folge, die wir gemacht haben. Warum ist es überhaupt so, dass Aragorn als Streicher durch die Welt zieht und nicht als sozusagen der Nachfolger des Königs? Also was hat ihn dazu bewegt? Das ist jetzt total blöd, weil ich so komplett von außen rein so eine wahrscheinlich Nö. Frage, die ihr alle, wo ihr alle denkt, mein Junge, hast du das nicht alles gelesen?
Nee, alles okay. Nee, gar nicht. Ich würde sagen, er ist so aufgewachsen. Die Generationen vor ihm haben das auch so gemacht. Und dann, um sich auch erstmal vor Sauron zu verstecken.
Ja, okay.
Also, Sauron, also, im Nachgang, nachdem er wieder erwacht und erstärkt ist, ja. Aber er wollte das auch einfach nicht. Er war ja keiner, der jetzt der Macht unbedingt haben wollte. Er war eigentlich sehr zufrieden mit einem, ich will nicht sagen Einsiedlerleben als Waldläufer, aber es war schon gut, irgendwie nicht so die Riesenverantwortung zu haben, ohne dass er sich seiner Verantwortung jemals verwehrt hätte. Aber es ist halt schon einfach zu sagen, so ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich habe da keinen Draht zu.
Mhm. Also ist Aragorn eigentlich so ein Typ, wo ich immer sagen würde, man sollte den Leuten Macht geben, die sie nicht haben wollen.
Genau. Aha. Kann man so sagen.
Und er bestätigt das dann auch, dass er ein sehr guter und weiser Herrscher wird und ja, auch wirklich auch Gnade walten lässt und sowas, also der sich da wirklich bewährt. Was ich ganz kurz zum Aufwachsen noch sagen wollte, er wird halt von seinen Eltern oder von seiner Mutter dann versteckt in Bruchtal unter einem Decknamen, damit eben die Häscher Saurons oder des Bösen, wer oder was auch immer das zu dem Zeitpunkt dann vielleicht wissentlich ist, halt nicht drauf kommen, dass er eben dieser Thronerbe sein könnte. Und so wächst dieser Mann halt auf. Also das, glaube ich, macht auch was mit einem.
Und es ist auch ein bisschen indirekt, also weil er war nicht der Thronerbe von Gondor, sondern eigentlich der Thronerbe von Arnor.
Genau.
Das Königreich, was schon viel früher gefallen ist, die aber beide aus der gleichen Linie kommen. Und dann ist er praktisch, natürlich geht es dann auch Gondor irgendwann auf ihn über, weil er der Letzte ist, der übrig ist, so, so ein bisschen.
Und ich wollte vielleicht noch kurz diese Mini-Anekdote noch die Klammer schließen mit C.S. Lewis, die ich einfach so schön finde. Also C.S. Lewis, ne, Narnia-Autor und Tolkien, Herr der Ringe-Autor, haben ja zusammen gewirkt und sich inspiriert und sich gegenseitig ihre Werke vorgelesen, bevor irgendeine Veröffentlichung anstand. Und haben sich gegenseitig in ihren jeweiligen Werken sozusagen verewigt. Und C.S. Lewis hat halt aus Tolkien diesen alten, verschrobenen Professor gemacht, der da in diesem großen Haus lebt, wo dann eben die Kinder hinkommen, wo der Schrank steht, der nach Narnia führt und so. Und man weiß nicht so richtig, was mit diesem Professor, ob der das weiß, dass da dieses Tor in diesem Schrank ist. Also ist der da selber durchgegangen? Man geht ja irgendwie so davon aus. Also so diese große Instanz. Und Tolkien hat C.S. Lewis halt in Baumbart verewigt, dem End. Und das ist halt total toll, wenn man Baumbart kennt und in dieser Geschichte so tief drinsteckt, weil das ist einfach so ein weises, tolles, gutmütiges Wesen. Aber von außen betrachtet es halt, ja, diese tolle Professor, ein Baum. Und das ist halt immer wieder so ein Fun-Fact irgendwie.
Das ist ja cool.
Amüsiert mich immer wieder, ja. Ralf, gibt's denn weitere Fragen deinerseits oder wo du sagst, ne, auch so mit Blick auf die Uhr, was können wir dir denn noch beantworten oder gibt es noch was du gerne möchtest?
Also erstmal bei den Filmen fand ich super Peter Jackson. Ich bin ein großer Peter Jackson-Fan, weil ich früher die ganzen Splasher, also die ganzen Horrorfilme total gern gesehen habe. Und gerade bei Braindead, da kommt es manchmal vor, dass manche von den oder dass einer von den, ich weiß nicht, ob das ein Ork ist oder sieht total aus von der Maske wie die Hauptfigur bei Braindead. Das fand ich immer ganz cool.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, ja, dass das Absicht ist.
Ist garantiert Absicht. Aber was ich eigentlich wissen wollte, diese ganzen Menschen oder diese Seefahrer und auch die auf den elefantenartigen Wesen dann in den Kampf, in die Schlacht ziehen, sind das Menschen oder wo kommen die eigentlich her? Warum sind die auf Saurons Seite? Was ist da der Deal? Also ich meine, warum hatten die keine Ringe oder hatten die Ringe oder was ist mit denen los?
So, wer möchte in 90 Sekunden?
90 Sekunden ab jetzt.
Also die nicht. Mit den Elefanten kommen. Die mit den Elefanten kommen schon mal aus dem Süden, die sogenannten Südländer.
Ja.
Und das sind Menschen, die eben im Süden von Mittelerde wohnen und irgendwann von Sauron verführt worden sind. Und wir haben ja gesagt, dass die Ringe sind an Menschenkönige gegangen. Und wahrscheinlich, also so genau hat er das nicht ausgeführt, aber in Adaptionen später ist das so, dass zum Beispiel auch ein König der Südländer einen Ring bekommen hat. Und damit hat er natürlich wahrscheinlich auch sein Volk beeinflusst. Und die eben auf die böse Seite gelotst, sozusagen.
Würde ganz gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich in das Zeitalter vor den Bäumen.
Okay. Ganz Grüße.
Ja?
Ja, Grüße aus dem, warte, Grüße aus dem Chat. Und es wurde ein Fass geöffnet. Boom. Ja.
Hätte ich das geahnt.
Ja, also für Ralf, also die Bäume haben Licht gegeben, bevor es Sonne und Mond gab.
Ja, gut, okay. So weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Also, was ich eigentlich sagen, die Elben sind die Erstgeborenen und die Menschen sind die Zweitgeborenen. Das heißt, alle Menschen stammen im Prinzip aus einer Gruppierung, ganz einfach zusammengefasst, stammen sie von einem Schaffensprozess ab und sind dann natürlich entsprechend über die Landkarte in den Äonen der Jahrtausende verstreut. Und Sauron war halt einfach ein Diktator, so wie wir ihn ja heute auch in vielen Bereichen der Welt leider nach wie vor haben, der einfach mit Angst und Schrecken regiert. Da war nicht wirklich viel mit freier Wille im Sinne von, natürlich kann ich mich dagegen, auch als Südländer, dagegen wehren, zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen, aber die Folter, die mir angedeiht oder vielleicht auch meinen Familien, da überlegt man sich zweimal, ob es da nicht in großen Luftanführungszeichen sich lieber versuchen, auf dem Schlachtfeld zu Ruhm und Ehre zu kommen oder halt einfach zu sterben, dann hat man es wenigstens hinter sich. Das heißt, das war halt gerade hauptsächlich eine Schreckensdiktatur. Und dann hat man natürlich aber auch im Verlauf der Zeit, dass man gesagt hat, so wie wir es ja jetzt auch in Deutschland haben, dass sich einige Gruppen benachteiligt fühlen und sagen, wir sind jetzt all die Jahre unterjocht, unterdrückt worden. Es kamen immer andere Leute dazu. Wir wollen wieder zu den, in Anführungszeichen, einfachen Gefilden, weil früher war ja bekanntlich alles besser. Und dann so aus Trotzreaktion sich dann auch anfangen, eben wie Menschen nun mal sind. Wenn es in unserer Welt nicht funktioniert, warum soll es dann in Mittelerde funktionieren? Das ist dann halt im Prinzip die Geschichte, wo dann halt eben Tyrannei und verblendete Geschichtswahrnehmung sich zusammenmerchen und es halt eben dann so weit kommt. Mhm.
Obwohl, also Sauron hat auch zwischendurch, das wurde ja aber auch in der Sendung erwähnt, der war natürlich, der war auch jemand, der sehr geschickt Propaganda nutzen konnte,
mhm,
und sich auch einschmeicheln konnte. Er hatte zwischendurch auch die Elben um den Finger gewickelt und da seine Ringe geschmiedet. Also es war nicht immer nur die Herrschaft durch Schrecken, das war dann noch später, als er dann auch keine schöne Form mehr hatte. Also ja,
ja.
Also das ganze, die ganze Klaviatur der Herrschaft ist da, also der, ich sag mal, schlechten, dunklen Herrschaft kann der spielen und entsprechend ist es eigentlich für immer aktuell.
Einfach nur noch, um die Sache noch abzurunden, weil ich nicht weiß, ob das bekannt ist. Orks sind ja auch im Prinzip versklavte und misshandelte Elben von Saurons Herrn Morgoth, der sie seinerzeit gefoltert und geknechtet hat und sie halt im Prinzip dann sich zu eigen gemacht hat. Sauron war dann im Prinzip sein Lehrling und hat sich ja dem im Prinzip einfach nur angenommen und sie entsprechend verfeinert. Und ich möchte an dieser Stelle einmal kurz Buchfaramir zitieren, auch jemand, der, ich glaube, in den Büchern wohnt. Man könnte zu jeder von Ralfs Fragen einen Vortrag von einer Stunde halten.
Schön.
Woraufhin ja, Eule antwortet, cool. Nur eine Stunde? Wie gut kannst du dich denn kurz fassen? Also du merkst schon, du stellst dir die richtigen Fragen.
Gut.
Ja, das ist auch wirklich eine Adelung, würde ich sagen, weil Buchfaramir aka Andreas ist dafür bekannt, einfach alles zu wissen. Also das ist so für uns immer so unser Faktenchecker.
Krass.
Und unter anderem, also ne, nicht er allein, auch Lukas ist sehr beschäftigt heute.
Talanda.
Im Chat. Talanda, also wir haben wirklich sehr, sehr viele tolle, tolle, fähige Nerds hier an unserer Seite.
Ich grüße euch alle.
Oh, die mit uns hier diese Sendung bestreiten und natürlich auch dann ganz viele, die uns noch nachhören werden, die jetzt heute nicht live dabei sind. Aber es ist halt eben so toll, wenn dann halt so ein Moment, ich hol kurz Luft. So. Und das ist halt so toll, weil ich mir so denke, ja, ich hab euch alle da draußen mit mir gespürt, als ich bei Battle of the Nerds in 90 Sekunden mein Lieblingsthema vorstellen sollte oder sowas. Also das war wirklich krass.
Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wenn du so drin steckst und so viel erzählen kannst, weil du einfach so viel weißt darüber und dann hast du nur 90 Sekunden Zeit. Das ist schon, das tut schon weh, glaube ich. Also abgesehen von der Aufregung.
Ja, und dann hast du ja so, dann denkst du dir, naja, aber es gibt ja Rückfragen und für die Antworten auf die Rückfragen kann man ja dann, darf man ja ein bisschen länger ausholen. Also da tickt ja dann nicht so laut die Uhr, die tickt zwar trotzdem, aber naja. Und dann kommen wir von Höxkes auf Stöxkes und die Rückfragen gehen immer mehr in die Tiefe. Du kommst völlig vom Thema ab. Das fand ich so lustig, weil das einfach so auch halt hier bei uns in dem Podcast so oft, egal in welchem Podcast übrigens, eigentlich passiert, dass wir halt immer so von einem ins andere mal tiefer gehen. Und das ist halt schon auch, ist schon sehr Tolkien-esk, was wir da gemacht haben in dieser Folge.
Ja. Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Du beschäftigst dich ja schon sehr lang mit dem Thema Wissensvermittlung, nicht nur für Kinder. Weiß nicht, wie kann man sowas gut rüberbringen?
Ja, also es gibt in Köln einen Trauerverein für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Traube, da engagiere ich mich auch. Und ich habe so ein Buch geschrieben, wie das ist, Trauerarbeit mit Kindern, wie man die am besten begleiten kann, wenn die jemanden verloren haben, der ihnen sehr wichtig ist.
Oh, wie toll.
Und klar gibt es dann ganz viele Erwachsene, die fragen, ja, okay, wie kann ich das jetzt, wie erkläre ich das Kindern, dass, keine Ahnung, die Mutter gestorben ist oder der Vater oder wer auch immer. Und das berührt ja auch ganz dieses Erklären berührt ja auch ganz viel von der anderen Arbeit, die ich mache. Und das Beste, was man machen kann, wenn man Kindern was erklärt, und ich glaube, das gilt auch für Erwachsene, immer an der Frage bleiben. Also einfach die Frage erstmal beantworten. Mhm. Und das so einfach wie möglich und so kurz wie möglich und so ehrlich wie möglich, was natürlich gerade bei Sachen, die was mit Tod zu tun haben, wichtig ist. Und wenn es dann eine Nachfrage gibt, dann die Nachfrage beantworten. Und wenn es dann wieder eine Nachfrage gibt, dann eben auch die Frage beantworten. Und dass man sich dann sozusagen immer weiter hangelt von Frage zu Frage. Bei Kindern ist es nämlich so, und auch bei Jugendlichen wahrscheinlich, wenn die dann irgendwann voll sind und nichts mehr aufnehmen können, dann hören die nämlich auf zu fragen und dann gehen die woanders hin und spielen dann irgendwo oder machen was anderes. Und das ist, glaube ich, auch bei Erwachsenen so. Die merken das nur nicht so, dass sie dann voll sind. Oder die sind eben so gut erzogen, dass sie dann vielleicht das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt noch ein bisschen Interesse heucheln und weiterfragen. Aber wenn man das schafft, immer an der Frage zu bleiben und sich auch immer wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich die Frage, die ich beantworten will, dann hilft das total.
Und vor allem nicht drumherum reden oder irgendwas zu erfinden, was dann vor allem in der Trauerarbeit dann irgendwie, ja, einfach ehrlich beantworten. Einfach.
Also ich weiß noch, ich habe mich immer als Kind immer gefragt, wenn meine Eltern erzählt haben, ja, der ist im Krieg gefallen, mein Opa oder so. Dann dachte ich immer, ja, toll, wenn ich fall, stehe ich wieder auf. Wieso ist denn die aufgestanden? Es war für mich gar nicht klar, dass im Krieg zu fallen bedeutet, der ist tot. Solche Sachen. Oh. Das ist so, oder jemand ist entschlafen, friedlich eingeschlafen. Da denkst du auch, ja, warum wacht der nicht wieder auf? Also das ist eben so dieses Erwachsene, dass man Sachen vermeintlich angenehmer verpackt, als die nackte, kalte Wahrheit auszusprechen. Aber die ist oft gar nicht so kalt oder so nackt, sondern einfach nur die Wahrheit und hilft beim Verstehen viel mehr, als wenn du es irgendwie so verklausulierst.
Ich fand, wer das auch total schön gemacht hat zuletzt, war die neue Pumuckl-Serie. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder ihr die gesehen habt.
Nee, noch nicht.
Wo der Pumuckl mit dem Onkel vom alten Meister Eder zum Grab vom alten Meister Eder geht und ihm dann erklärt wird, wo der Meister Eder jetzt ist und was mit dem passiert ist. Und das war wirklich, wirklich toll erklärt und toll erzählt.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber finde ich auch super, dass eben gerade solche Themen wie Tod, die werden ja sehr oft totgeschwiegen und das hilft ja auch keinem. Und wenn es dann in so einer, auch in so einer Geschichte für Kinder auch zur Sprache kommen kann und eben auch in so einer Einfachheit dann erklärt werden kann, das ist echt super.
Übrigens auch ein großes Thema bei Tolkien. Ja, Tod und versus Unsterblichkeit.
Also ja, der halt auch Zeit seines Lebens so viele Verluste erleben musste und dessen engste Freunde im Krieg gefallen sind, bis auf einen. Und das, ja, die eben nicht wieder aufgestanden sind, ne? Die blieben tot. Und das ist so ein Thema, das zieht sich halt, war früh weise mit 12 dann beide Eltern verloren gehabt. Das zieht sich so komplett durch sein ganzes Werk durch und das ist auch so eine Brille, mit der man auf sein komplettes literarisches Werk schauen kann. Tod, Verlust, aber eben auch die Verhinderung von Tod. Ne, die Menschen, die versuchen, unsterblich zu werden, die Elben, die unsterblich sind, die das eigentlich als Geschenk ansehen, dass man sterben kann. Also das ist irgendwie so, das ist so tief philosophisch einfach an so vielen Stellen. Ja.
Gut, mit einem kleinen Blick auf die Zeit. Ich möchte überhaupt nicht Spielverderber sein, aber
Ralf, du darfst natürlich sehr gerne noch sehr viel länger bleiben. Das überlassen wir komplett dir. Jeder darf in dieser WG kommen und gehen, wie er mag, ne? Also das bleibt komplett dir überlassen. Du darfst natürlich auch sehr gerne wiederkommen. Und du darfst auch sehr gerne noch bleiben. Also das
bleibt
dir. Weil
wenn es geht, würden wir natürlich gerne noch mit dir Adapedia-Roulette spielen, wenn du magst.
Ja, ich würde das einfach als meine letzte Amtshandlung machen, Adapedia-Roulette.
Nee, das geht nicht. Danach, es gibt danach noch eine Abschlussfrage, die wir jeden Gast stellen. Also nach dem Adapedia-Roulette müssen wir dir noch eine letzte Frage stellen.
Okay, kein Problem. Ich drück mal
Warte. Nein, wir sind hier ja ein ordentlicher Sauhaufen.
Ah, okay.
Oh, Sendungstitel.
Adapedia Roulette.
deine Quelle für Nerdwissen.
So, dann läuft nämlich auch jetzt das Rad.
Okay. Ist das soll ich mal loslegen?
Ja.
Bitte. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird.
Das Lethe. Ist schon mal ein
oder Leith oder Leith. Oder auch Lethetage bezeichnen im Legendarium die Jahresmitte im Auenlandkalender.
Ah.
Wusstet ihr das?
Ja, ja. Wir haben davon ja. Natürlich Einschlafverfolgen.
Okay, ich lese mal vor.
Nee, ja.
Beschreibung. Da der Auenlandkalender 12 Monate mit je 30 Tagen hatte, gab es 5 Zusatztage. 2 Tage waren die Jultage am Ende bzw. am Anfang des Jahres. Der, wie wird das ausgesprochen, Lethe?
Ich habe es Lethe ausgesprochen, aber ich glaube, das macht einfach auch jeder nach Gusto. Ist auch so ein Tolkien-eskes Ding, glaube ich.
Der Lethe lag in der Mitte des Jahres. Der erste Lethe, der Mittjahrestag und der zweite Lethe bildeten die Lethe-Tage. In einem Schaltjahr kam ein 4. Tag, der Überlethe, dazu. Der erste Lethe folgte auf den 6. Monat vor Lethe und fiel immer auf den letzten Tag der Woche, einen Hochtag. Im deutschen Freitag entspricht dem 22. Juni des gregorianischen Kalenders. Der Mittjahrstag lag in der Mitte eines Jahres. Er war der 183. Tag eines Jahres und entspricht dem 23. Juni des gregorianischen Kalenders. Der Überlethe war der 184. Tag eines Schaltjahres. Der zweite Lethe fiel immer auf den ersten Tag der Woche, einen Stertag. Der zweite Lethe entsprach dem 24. Juni des gregorianischen Kalenders. Nach dem zweiten Lethe folgte der Monat nach Lethe. Und jetzt kommt ein bisschen Geschichte noch. Die Hobbits im Auenland fanden es störend und unordentlich, dass das gleiche Datum in jedem Jahr auf einen anderen Wochentag fiel. Zur Zeit Teins Isegrims II. Beschlossen sie, dass dem Mittjahrestag und dem Überlethe keine Wochentage mehr zugeordnet werden und dass sie zu keiner Woche mehr gehören sollten. Aufgrund dieser Reform begann jedes Jahr immer mit dem Stertag, dem ersten Wochentag, und endete mit einem Hochtag, dem letzten Wochentag. Die Lethe-Tage und die Jultage galten im Auenland und vermutlich auch im Breeland als die höchsten Feiertage. Der Überlethe war dabei ein Tag von besonderer Festlichkeit. Die größten Feierlichkeiten fanden auf den Weißen Höhen statt, wo auch der Freimarkt abgehalten wurde. Alle 7 Jahre wurde der Bürgermeister von Michelbinge am Mittjahrstag auf dem Freimarkt gewählt. Und da kommen noch so ein paar statistische Sachen.
Ja, viel, viel interessant.
Danke schön für die Extra-Tabelle.
Ich finde ja interessant, dass die Hobbits, die so überhaupt nicht wie Verwaltungsdirektoren wirken, sich über sowas Gedanken gemacht haben.
Ja,
doch.
Die waren gut strukturiert. Die waren da
schon ganz gut, ja.
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 Ja, war ein bisschen deutsch, oder?
Ja, kann man so sagen.
Ein bisschen.
Wir hatten das Thema halt auch in der Vorbereitung zur Tolkien-Show schon. Und fiel dann der Absatz, dieser Tolkien, dieser verdammte Perfektionist, dass auch jeder sein eigenes Kalendersystem wieder haben muss, ist ja wieder klar.
Ich fand auch, also wir waren heute beim elbischen Kalender, weil ja heute elbisch Neujahr ist. Und da wird dann auch Adapedia-Artikel berechnet, also das elbische Jahr ist so und so viele Stunden, Minuten und Sekunden oder Tage, Stunden, Sekunden und Minuten zu lang. Deswegen gibt es alle furzlang ein Schaltjahr. Der gregorianische Kalender ist noch genauer. Oh. Okay.
Aber das wäre doch jetzt auch eine schöne Einschlafenfolge gewesen.
Oh ja.
Also kurz zur Erklärung, Ralf. Wir haben bei den ganzen Podcasts, die es hier gibt, gibt es auch einen Einschlafen-Podcast, wo wir Adapedia-Artikel möglichst vorlesen und möglichst langsam.
Möglichst langweilig.
Ruhig. Und so, dass genau. Man dabei auch gut wegdämmern kann.
Lernen im Schlaf.
Und da wäre das jetzt auch wieder. Also Kalendersystem ist da, glaube ich, ein gutes Thema für.
Glaube ich.
Wo man direkt abschalten kann, ja.
Ja.
Ja, ich gebe ab. Also ich habe jetzt so viele Kalendersysteme für Einschlafenfolgen eingelesen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich kann das nicht mehr ab. Vor allem diese blöden, sorry, ich bin kein großer Elbenfreund, aber ich mag die Elben sehr gerne. Aber diese Elbenkalender mit diesen ganzen, und dann sind sie alle gleich, aber dann unterscheiden die sich in einem Fuzzeldetail und schon hast du wieder eine neue Folge mit einem neuen Thema, mit einem neuen Kalender.
Und einem neuen Brief.
Ja,
das ist. Oh ja, Prost. Ja.
Prost. Abschließend dazu, dann, Ralf, würde ich die letzte Frage stellen. Ist es tatsächlich mit einer 250.000 Downloads im Monat unser erfolgreichster Podcast, den wir haben?
Ja.
Dass sich halt Leute einfach mittlerweile über 210 Folgen anhören können zu allem, was in Ardat rund um Tolkien und Adaption betrifft. Und das scheint halt echt so einen Nerv zu treffen. Wie du gesagt hast, lernen im Schlaf. Es gibt viele Menschen, die Folgen mehr als einmal hören müssen. Das hätten wir auch nie gedacht, dass das so ein Erfolg sein könnte, was so aus so einer Albernheit gekommen ist. Was ebenfalls aus einer Albernheit mal entstanden ist, ist die Frage, die wir alle unseren Interviewgästen, also auch den Größten der Größten aus der Tolkien-Forschung stellen. Ralf, wenn du die Möglichkeit hättest, Tolkien zu treffen und ihm eine Frage zu stellen, was wäre das?
Das wäre eine Frage, also das hätte ich mir am Anfang mal sagen müssen, da hätte ich die ganze Zeit darüber nachdenken können.
Dann wärst du aber zu abgelenkt gewesen.
Würde ich Tolkien stellen.
Oder du kannst, oder wenn du mir einfach nur was mitteilen würdest, würde das natürlich auch geben. Du sagst, du hast keine Frage.
Ich würde ihn fragen, was er, wenn er jetzt alles das mitbekommen hat, wie sich das so entwickelt hat, was er anders gemacht hätte.
Oh.
Also,
spannend.
Wo er sagt, ja, ich hätte das Silmarillion vielleicht als letztes schreiben sollen. Oder irgendwie sowas. Also, was er so rückblickend, wo er sagt, das war eine doofe Entscheidung, hätte ich anders machen müssen.
Das ist eine gute Frage, ja.
Wow. Eine sehr gute Frage, die wir noch nicht in der Form hatten, die mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen auch zu denken gibt, wo ich mir denke, so stimmt, ja. Was würde Tolkien anders machen?
Oder gerade mit Fleiß auf Sachen festhalten, könnte ich mir vorstellen. Weil sie vielleicht so kontrovers diskutiert werden.
Ich frage mich, ob er die Antwort in Leaf by Niggle gegeben hat.
Ja. Blatt von Tüftler auf Deutsch. Eine wunderbare kleine Geschichte, die es wahnsinnig in sich hat, über einen Maler, der einen Baum malen möchte und sich in den Blättern, in den einzelnen Blättern so verliert eigentlich, dass er einfach nicht fertig wird. Das ist, glaube ich, auch wenn Tolkien Allegorien gehasst hat, das ist, finde ich, die einzig wirklich allegorische Geschichte oder allegorisch angehauchte Geschichte, die wir von Tolkien haben. Und die ist sehr, sehr, sehr anrührend und auch sehr tröstend, gerade wenn es um das Thema Tod geht und was habe ich nicht fertig und wo gehe ich hin, was nehme ich mit und was bleibt von mir zurück. Also das ist für mich eine der anrührendsten Geschichten von Tolkien. Ja.
Ja, es klingt nachvollziehbar, so dieses sich verlieren in den Details und darüber das Gesamtbild irgendwie aus den Augen auch zu verlieren. Ja. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke dir.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Absolut, vielen Dank.
Und macht jetzt nicht mehr so lange, ist ja schon spät.
Ja, wir machen jetzt gleich noch die Post-Show, da sucht man einen Sendungstitel raus. Biegen ab. Wir drücken dir, ich glaube, alle im Team die Daumen, dass du dieses Mal gegen Eva gewinnst und diesen Pokal bis zur nächsten Staffel behalten darfst.
Ja.
Oh,
ich drücke mir auch die Daumen.
Ralf, ich glaube an dich. Ich halte daran fest. Du hast dich so toll geschlagen bei der Herr-der-Ringe-Folge.
Eva ist einfach echt ein harter Knochen, was das angeht. Ja.
Aber du bist verdammt schnell.
Ja.
Ja. Ja. Ich bin so ein bisschen Buzzerkönig, das stimmt. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Wir werden sehen. Und hören.
Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir jetzt erstmal noch eine schöne Restwoche.
Danke, wünsche ich euch auch. Macht's gut.
Danke, danke. Tschüss.
Danke.
Danke.
Tschüss. Tschüss. Oh.
Ach, war das schön.
Super.
Ja.
Cool.
Die WG ist gerade ein bisschen
ruhig geworden.
Und bunter geworden.
Ja. Ich zitiere, solange wir sprachlos sind, zitiere ich mal Maxi. Im Chat, als jemand, der sowohl mit Wissen macht A als auch Tolkien aufgewachsen ist, schließt sich hier gerade der Fan im Kreis der Kindheit in Perfektion.
Oh.
Anni, das muss ich mir nachher nochmal schicken.
Ja, das hätte er jetzt noch mitkriegen sollen, auf jeden Fall. Aber Ja. Ach, schön. Oh, ich bin ganz gerührt.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass, also eigentlich ist, müsste es hier klar sein, dass er den Spieß auch so rumgedreht hat und uns ganz furchtbar ausgefragt hat. Ne? Ja. Wir hätten noch ein paar mehr Fragen gehabt, aber so war es eigentlich auch ganz witzig. Ich habe versucht, ab und zu mal in die andere Richtung zu lenken, aber ich hoffe, es war okay für die Zuhörenden.
Ich würde sagen, wir packen jetzt den kompletten Rest einfach in die Postshow, quatschen da noch ein bisschen gemütlich mit den Leuten.
Ja.
Und wer die Postshow auch hören möchte und das bisher noch nicht ist, kann die komplette Folge inklusive Pre- und Postshow natürlich bei Steady hören. Also hier nochmal der Hinweis auf steady.tollcast.de. Da richte ich gleich noch eine Weiterleitung ein. Da habt ihr alle Infos. Oder auch in den Shownotes findet ihr auch, wenn ihr also noch ein bisschen zusätzliches Info haben wollt oder wissen wollt, was wir mit Ralf Kaspers in der Vorbesprechung, in der Pre-Show gemacht haben, dann könnt ihr das dort hören. Und ansonsten nochmal der Hinweis auf den Auenland-Shop, Auenland.shop. Da sind jetzt die ersten 6 Bestellungen eingetrudelt. Das heißt, ich werde jetzt morgen mal anfangen, Päckchen zu packen. In diesem Sinne. Mit der regulären Folge geht's dann aller Voraussicht nach in 14 Tage weiter. Es sei denn, Anni zaubert noch ein Kier dann aus dem Hut. Und dann gibt's auch wieder Termine und noch ein paar andere Punkte. Und jetzt würde ich sagen, biegen wir ab in die Postshow und wünschen euch da draußen, die uns jetzt nachträglich hören, noch eine angenehme und vor allem tolkieneske Zeit. Tschüss!
Tschüss. Hey, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.